Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Privatpiloten-Lounge. Ihr seht, heute gibt es nur zwei Gesichter statt drei. Fritz lässt sich entschuldigen, dem geht es heute nicht so gut. Der hatte gestern einen sehr anstrengenden, aber schönen Live-Auftritt in der Aviators Farm. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut gerne nochmal auf YouTube vorbei. Und wir wollten heute gleich weitermachen, um im Stoff zu bleiben, sage ich jetzt mal. Heute soll es nämlich auch um Meteorologie gehen. Dafür habe ich Nico Bader bei mir. Er ist Meteorologe, 28, kommt aus Biberach an der Ries, südlich von Ulm, hat seinen Bachelor in Bayreuth gemacht, seinen Master dann in Leipzig, also bist immer ein bisschen weiter in den Norden gekommen. Er arbeitet seit 6 Jahren bei Meteoblue, auch schon während der Zeit des Studiums, und er hat während der Arbeit viel mit Kommunen zu tun, und das fand ich sehr spannend eigentlich, denn er kümmert sich um Stadtklimatologie. Habe ich ehrlich gesagt noch nie vorher gehört. Bin gespannt, was das ist. Und seine Hobbys sind die Fliegerei. Er ist selber PPL-Inhaber. Outdoor-Sport rund ums Wandern kann man in der Region ja super machen. Skifahren auch. Und fliegerisch beheimatet am Flugplatz Freiburg mit diesem super tollen Anflug einmal über die Stadt. Da beneide ich dich. Ja, Nico, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke dir und danke auch an Fritz, der heute leider nicht dabei ist, aber ich bin gern da und erzähle gern was über Meteorologie, auch Stadtklimatologie. Genau, gehe ich auch gern gleich noch mehr ins Detail, was dahinter steckt zwischen diesem etwas, ja, teilweise sperrigen Wort, und erzähle auch gern was zu Freiburg, zum Flugplatz in Freiburg, was es bei uns so Besonderes macht, vor allem auch der Anflug, der ja als einer der schönsten in Deutschland gilt, sagt man ja so. Aber ja, ich freue mich, dabei zu sein.
Da freue ich mich genauso drauf. Ja, das Thema Stadtklimatologie, du hast es gerade gesagt. Was genau ist das und warum ist das für den Piloten eigentlich relevant? Weil in der Ausbildung haben wir davon noch nichts gehört.
Genau, also in der Theorie hört man davon natürlich nichts, weil die Stadtklimatologie, also wie der Name im Prinzip schon sagt, besteht ja aus dem Wort Stadt und Klimatologie. Und die Klimatologie ist wiederum nur ein Teilgebiet der Meteorologie. Also das Klima kennt ja eigentlich jeder von uns. Also Klima hört man im Zusammenhang mit Klimawandel, Klimaveränderungen. Das betrifft uns irgendwie alle. Jeder redet von irgendwie einem Klimaziel in Zukunft. Oder auch wenn man in Urlaub reist, weiß man, okay, mich erwartet ein anderes Klima, wenn ich nach Asien reise. Es reicht auch schon nach Südeuropa, nach Nordeuropa. Mich erwartet einfach was anderes. Das ist im Prinzip alles Klima. Das heißt, Klima ist im Prinzip das durchschnittliche Wetter über einen sehr langen Zeitraum. Das heißt, ich schaue mir nicht an, wie ist heute das Wetter, wie ist aktuell das Wetter, wie wird es in 7 Tagen, sondern ich mache im Prinzip einen Durchschnitt über das gesamte Wetter von bis zu 30 Jahren. Also 30 Jahre ist ein üblicher Klimamitteldurchschnitt. Und man zum Beispiel diese Veränderung, wenn man immer sagt, ja, es wurde zum Beispiel 1,5 Grad wärmer als in der Vergangenheit oder 2 Grad wärmer als in der Vergangenheit, dann schaut man sich das immer relativ zu einer 30-jährigen Periode an. Zum Beispiel von 1991 bis 2020. Das ist der letzte Klimazeitraum, den wir uns aktuell anschauen. Und das ist zum einen die Klimatologie. Also die Klimatologie ist sozusagen die Wissenschaft des Klimas im Prinzip. Und die Stadtklimatologie beschäftigt sich eben dann in dem Zuge alles, was sich klimatechnisch auf die Städte bezieht. Und jetzt mag man vielleicht erstmal denken, okay, was macht eine Stadt so großartig anders wie jetzt ein ganzes Land oder eine ganze Welt? Aber genau das ist eben der Unterschied, weil sich eine Stadt sehr stark zu der Umgebung unterscheidet. Denn eine Stadt hat oberflächlich sehr große Unterschiede. Also zum Beispiel, man hat einen hohen Anteil künstlicher Oberflächen. Das heißt, ich habe Asphalt, ich habe aber auch daneben einen Park, ich habe Begrünung, ich habe Wiesen, ich habe sehr hohe Asphaltflächen, ich habe viel Verkehr. Das beeinflusst im Prinzip alles das lokale Klima. Sehr einfache Größen, die man sich da anschauen kann, ist zum Beispiel die Temperatur. Denn diese Gebäude, diese Straßen, die haben eben die Eigenschaft, sie speichern im Prinzip die Sonneneinstrahlung sehr stark. Das heißt, tagsüber habe ich sehr viel Sonneneinstrahlung und mein Gebäude, meine Asphaltfläche speichert im Prinzip die Sonneneinstrahlung, gibt die dann vor allem auch nachts in Form von Wärme ab. Das heißt, wenn sich die ländlichen Gebiete um meine Stadt schon wieder abkühlen, gibt praktisch die Stadt zusätzlich Wärme ab und hat dann immer diese höhere Temperatur, den sogenannten Wärmeinsel-Effekt im Vergleich zu der ländlichen Umgebung. Ich habe natürlich auch sehr viel Gebäude in der Stadt, Straßenschluchten, die beeinflussen sozusagen mein Windgeschehen. Das heißt, ich habe mal schwächere Winde, mal stärkere Winde. Jeder kennt es ja aus dem Alltag. Ich laufe zum Beispiel in der einen Straße und gehe dann ums Eck in die andere Straße und auf einmal pfeift mir richtig der Wind um die Ohren. Das heißt, ich habe sehr lokale Unterschiede und bei der Luftqualität natürlich auch einfach durch den Verkehr. Ich habe eine höhere Belastung, was natürlich im Prinzip auch gesundheitliche Aspekte mit sich bringt. Und genau diese Unterschiede im Vergleich zum ländlichen Umfeld schaut man sich eben an und vergleicht die eben sozusagen auch unter den Städten zu den ländlichen Bedingungen. Und das ist natürlich das, was sozusagen die Kommunen und Städte im Prinzip auch betrifft und was ich sozusagen auch jeden Tag in meinem Beruf mache. Also mein Beruf ist im Prinzip nicht dieser typische Meteorologenjob, wie man ihn sich vorstellt, dass man vor 5 Bildschirmen sitzt und das aktuelle Wetter beobachtet und Wetterwarnung rausgibt. Oder wenn man es jetzt wieder auf die Fliegerei bezieht, gibt es natürlich auch immer Meteorologen an Flughäfen bei der deutschen Flugsicherung, die natürlich immer aufs Wetter schauen und dann sozusagen auch Flugplätze, Flughäfen warnen, wenn irgendwie Gewitter im Anmarsch sind. Oder wir kennen es ja auch von der FIS, die dann im Prinzip auch Wetterinformationen rausgibt. Das mache ich im Prinzip nicht. Also ich arbeite im Prinzip wirklich mit Kunden zusammen an einem spezifischen Produkt.
Edel. Schnell. Unfehlbar. Blackwing. Carbon in seiner reinsten Form. Entwickelt in Schweden mit Garmin Aviation. Kompromisslose Power und Präzision für Piloten, die mehr wollen. Blackwing.
Also so das, was man im Sommer häufiger mal hört, wenn es in den Städten zu heiß ist, dann genau. Liegt das halt an dieser Energiespeicherung, sage ich jetzt mal. Und es gibt ja bei uns Städte, die deutlich mehr Grünflächen haben oder auch Alleen und sonst was. Hamburg fällt mir hier ein. Und in den paar Tagen, wo wir hier Sommer haben im Norden, da ist es da ja nicht ganz so heiß, wie wenn ich zum Beispiel an Stuttgart denke, wo ich früher gewohnt habe, ne?
Genau, also es macht natürlich die Lage aus, die Umgebungsbedingungen, die Größe der Stadt. Und natürlich sind eben so Parks, wie man sie eben zum Beispiel aus Hamburg kennt oder die Alster, die bieten natürlich so eine Art Naherholung. Also da kann ich hingehen, wenn es bei mir in der Gegend zu warm ist, dann weiß ich, da gehe ich hin, um mich abzukühlen und habe eben eher kühlere Bedingungen. Und diese kleinräumigen Unterschiede macht eben sozusagen die Stadtklimatologie aus, dass man diese Unterschiede eben auch über lange Zeit hinweg erfasst, um wirklich auch zu sehen, welche unterschiedlichen Bedingungen habe ich wirklich über längere Zeiträume in der Stadt.
Und wie würdest du das an deinem Heimatflugplatz beschreiben? Freiburg liegt ja auch praktisch direkt am Rande des Schwarzwalds. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da interessante Wetterphänomene passieren.
Genau, also einmal, wenn man eine größere Skala sich anschaut, also Freiburg ist ja im Prinzip in der wärmsten Region Deutschlands, also das ist die Region mit der höchsten Jahresdurchschnittstemperatur. Das liegt dann an sehr lokalen Effekten. Also wir haben natürlich wie so eine Ebene durch den Oberrheingraben, wo sich das natürlich stark begünstigt, dass man hohe Temperaturen hat. Es gibt die sogenannte burgundische Pforte, nennt sich die. Ist sehr interessant für den Weinanbau bei uns in der Region, der hier sehr stark vertreten ist. Das ist praktisch eine zwischen den Vogesen und dem Jura in der Schweiz eine Lücke sozusagen, wo sehr warmer Wind aus Südfrankreich bis nach Freiburg kommt oder auch bis nach Karlsruhe, eigentlich der gesamte Oberrheingraben. Weshalb hier im Prinzip auch im Winter sehr warme Temperaturen zu messen sind. Und dadurch haben wir einerseits warme Temperaturen. Das ist natürlich in der Fliegerei auch ein großes Thema aufgrund der Luftdichte, der Dichtehöhe, die natürlich hier auch im Sommer tatsächlich mal Probleme mit sich haben kann. Also wir haben hier häufig im Sommer über 30 Grad, auch nicht selten mal 35 Grad. Also das kommt hier tatsächlich sehr häufig vor. Im Winter dagegen haben wir natürlich die Probleme, dass wir rings um uns herum sozusagen Gebirge haben und natürlich den Rhein. Und der Rhein sorgt natürlich dafür, dass wir im Winter sehr oft Bodennebel haben. Also der natürlich sehr lang anhaltend ist, sehr frustrierend teilweise im Winter. Gerade auch jetzt im November, obwohl es dieses Jahr tatsächlich geht. Ich war jetzt auch erst heute noch fliegen. Es war ich auch sehr gute Bedingungen heute. Aber generell haben wir im Winter eher mit einem häufig mit Bodennebel zu kämpfen, was aber wiederum in Freiburg wieder einigermaßen okay ist, weil wir eben auch so Effekte haben wie Winde aus den Tälern, aus dem Schwarzwald, die natürlich dann für Verwirbelungen sorgen und auch dafür sorgen, dass der Nebel am Ende wieder schneller aufgelöst wird. Also man kann manchmal Glück haben, dass es recht schnell auflöst, aber es gibt auch mal Tage, da kann man gar nicht fliegen, weil es einfach der Nebel bis eigentlich abends anhält und dann ist praktisch schon wieder Sunset und man kann eh nicht mehr fliegen, zumindest als VFR-Flieger, ja.
Das kenne ich nur zu gut hier aus Stade mit der Elbe nebenan.
Ja.
Das war dieses Jahr auch schon und gerade am Anfang des Jahres war das sehr extrem. Wie sieht es denn bei euch aus mit Hangfliegen, so als alter Segelflieger? Habt ihr da manchmal schöne Hangfluglagen oder geht das da noch gar nicht bei euch?
Doch, also das gibt es hier natürlich sehr oft. Genau aus dem Grund, dass wir halt sehr warme Bedingungen haben, im Sommer sehr viel Sonneneinstrahlung, sehr gutes Wetter. Und dann natürlich der Schwarzwald mit den Hängen. Also aus der Rheinebene, wo man ungefähr auf ja 200, 300 Meter Höhe liegt. Mhm. Und dann natürlich der Schwarzwald, der bis auf 1300 Meter Höhe ansteigt. Und sehr stark. Also man hat wirklich an der westlichen Seite vom Schwarzwald, wo es dann in die Rheinebene geht, sehr starken Anstieg vom Gelände, wo man natürlich häufig Thermikblasen hat. Und deswegen, wenn man sich im Prinzip die ICAO-Karte anschaut, sieht man auch entlang vom Schwarzwald, eigentlich von Karlsruhe über Freiburg bis runter nach Basel am Schwarzwald entlang, gibt es im Prinzip eine Zone für Gleitschirmflieger nach der anderen. Also da gibt es mehrere Berge oder Gipfel, wo prädestiniert sind dafür, dass da eben Gleitschirmflieger sind. Und wenn man zum Beispiel so Apps benutzt oder eben, wenn man eben unterwegs ist und schaut, wo die anderen Flieger sind, dann sieht man wirklich teilweise eine Ansammlung von Drachenfliegern oder Gleitschirmfliegern, Segelfliegern entlang vom Schwarzwald, was natürlich eine gewisse Gefahr mit sich bringt, aber was im Prinzip auch zeigt, dass die Bedingungen natürlich extrem gut sind, hier vor allem für Segelflieger oder Gleitschirmflieger. Auch einige Kollegen von mir oder Freunde von mir, die Gleitschirmflieger sind, die sind im Sommer teilweise jeden zweiten Tag hier unterwegs.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, das ist auch für jeden PPLer oder Motorflieger ganz allgemein gar nicht so schlecht, sich mit sowas auseinanderzusetzen, weil man gerade an guten Tagen weiß man dann nicht nur, okay, heute sind wahrscheinlich Segelflieger in der Luft, sondern wo könnten die denn sein? Wenn ich starken Wind habe, sind die wahrscheinlich eher an den Hängen. Aber wenn ich irgendwie schöne Thermiktage habe und dann so ein bisschen Auge zum Beispiel für Wolkenstraßen habe oder sowas, dann fällt es leichter, dann den Himmel danach abzusuchen, ne?
Ja, genau. Also teilweise fällt es auch mir gerade hier im Schwarzwald extrem schwer. Also wenn man rausschaut und man wirklich einzelne Segelflieger hat oder Gleitschirmflieger, gerade durch diese hügelige Struktur im Schwarzwald mit sehr dichter Bewaldung, also man, gerade wenn man so auf selber Höhe fliegt oder ein bisschen höher als die Gleitschirmflieger oder Segelflieger gehen natürlich noch, die fallen eher mal auf, aber so über diesem, wenn man im Hintergrund praktisch die Hügellage vom Schwarzwald hat mit der starken Bewaldung, dann fällt es einem teilweise extrem schwer, wirklich Segelflieger oder Gleitschirmflieger auch zu erkennen.
Ja, glaube ich dir. Ja, wir hatten es vorhin in der Einführung ja schon erwähnt, du arbeitest bei MeteoBlue. Ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal dem einen oder anderen MeteoBlue genauer vorstellen, weil einige von uns kennen aus der Ausbildung natürlich die DWD-Seite und die DWD-App, die sich ja immer weiterentwickelt. Viele von uns kennen auch noch Windy seit ein paar Jahren und nur wenige kennen, würde ich jetzt mal behaupten, MeteoBlue, obwohl das da sehr viele Überschneidungen gibt.
Genau, es gibt sehr viel Überschneidung. Also zu MeteoBlue selber, wir waren bis vergangenes Jahr eine eigenständige Firma, die es seit 2006 gab, haben uns damals im Prinzip auch über eine App und eine Website entwickelt, das heißt sehr stark auf B2C fokussiert, also auf letztendlich auf den Endkunden, den Endnutzer unserer Daten. damals fing es auch an, eben, dass man Funktionen hat für die Fliegerei, für die Landwirtschaft, für halt eben so einzelne Features. Aber es hat sich auch sehr schnell herausgestellt, dass sich Meteoblue eher in Richtung B2B-Geschäfte, das heißt in Zusammenarbeit mit Firmen entwickelt, sei oder B2G, also wie ich jetzt eher auch in Zusammenarbeit mit Kommunen, mit Städten. Und Windy dagegen ist natürlich eine Firma, die eine Website und eine App hat, die sich natürlich sehr, sehr stark, praktisch zu 95%, würde ich sagen, auf B2C fokussiert. Durch ihre Grafik, also grafischen Karten, die natürlich sehr gut nutzbar sind. Wir haben das zwar auch, aber da wir bieten praktisch auch sehr viel in dem Bereich, aber natürlich sind wir nicht auf diesen Markt extrem stark fokussiert. Aber das ist im Prinzip auch in Zukunft sozusagen eine Stärke dadurch, dass sich Meteoblue und Windy letztes Jahr zusammengeschlossen haben, in einem gemeinsamen Dachkonzern eben da auch viel auszutauschen und viel Erfahrung und Wissen und damit man im Prinzip gegenseitig profitieren kann und auch in der Fliegerei sozusagen jeweils Daten austauschen kann, um dann in der Fliegerei auch mehr Features oder Funktionen mitzugeben.
Mhm. Ja, wo wir gerade von den Features reden, was für Dienste und Werkzeuge gibt es denn da bei Meteoblue, die ich mir als Pilot so aneignen könnte für die Flugvorbereitung?
Genau, also was ich im Prinzip persönlich nutze und was ich auch schon während der Ausbildung viel benutzt habe und mir da auch sehr viel noch wirklich praktische Erfahrung selber beigebracht habe. Also der Vorteil liegt eigentlich sowohl bei Windy als auch bei Meteoblue daran, im Vergleich zu nationalen Wetterdiensten, dass wir eine weltweite Vorhersage liefern. Also wir hören im Prinzip nicht an Ländergrenzen auf. Und man kann uns, wenn man in Australien fliegt, nutzen, man kann uns in Südafrika nutzen, in Deutschland, in Tschechien, in den USA, wo auch immer man im Prinzip fliegt. Es gibt praktisch keine Grenze, wo man unser Wetter nicht mehr nutzen kann. Und das ist natürlich einerseits ein Vorteil, warum ich eben auch gern unsere eigene App nutze. Also ich gebe offen zu, ich benutze auch die App vom DWD. Kommen wir vielleicht auch später noch drauf, was so die Gemeinsamkeiten sind oder wo es auch Unterschiede gibt, warum man vielleicht auch nicht nur eine App anschauen sollte. Aber ich benutze vor allem Meteoblue, weil ich einfach weiß, ich kann über eine Ländergrenze hinweg Daten nutzen. Und gerade hier, wenn man natürlich in Freiburg fliegt, wo man sehr nah an der Grenze zur Schweiz ist, zu Frankreich, ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man auch so ein bisschen weiß, was passiert über die Grenze hinweg. Kommt irgendwie ein Gewitter, ist es schon in Frankreich drüben und ich würde es vielleicht auf einer anderen App gar nicht sehen, weil es einfach an der Landesgrenze von Deutschland abgeschnitten ist. Und wir haben im Prinzip verschiedene Features, die ich auch persönlich selber nutze. Wir haben sogenannte Meteogramme, die im Prinzip dazu dienen sollen, dass man auf einen Blick in einem Bild sozusagen viele Funktionen miteinander kombiniert und ja zusammenbringt. Und da gibt es eben spezielle, also wir haben Meteogramme, sehr allgemeine Meteogramme, welche die sind spezifisch für Landwirtschaft, aber eben auch für die Fliegerei. Und der Fokus darauf liegt natürlich, dass man im Prinzip in einem Bild eine Vorhersage für die nächsten Tage hat und diese Informationen bekommt, die in den typischen Metameldungen auch sichtbar sind. Das heißt, man bekommt einen Temperaturverlauf für die nächsten Tage, Taupunktverlauf. Man hat auch gerade bei dem Meteogramm für die Luftfahrt bekommt man auch ein Vertikalprofil. Das heißt, ich weiß auch nicht nur, was ist die Temperatur am Boden, sondern ich weiß auch bis zu, weil es natürlich sehr stark auf VFR-Fliegerei geht und jetzt, wir zeigen es nicht bis 10 Kilometer, aber eben bis 6 Kilometer Höhe an, wo sich der meiste VFR-Flugverkehr eh nicht mehr befindet. Aber das ist eben mit drin, dass man eben auch sieht, wie nimmt die Temperatur in der Höhe ab oder wie verändert sie sich einfach. Natürlich auch das QNH, also Luftdruck im Prinzip, dass man weiß, wie entwickelt der sich, wie ist er aktuell, wie ist er in den nächsten Tagen. Dann Informationen zu Wind, sei es Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Windböen an der Oberfläche. Bewölkung ist sozusagen auch als Vertikalprofil mit drin. Das heißt, ich bekomme Informationen zur Wolkenbasis, Wolkenhöhe, was ich eben normalerweise auch aus einer Standard-Meta-Meldung bekomme. Und natürlich letztendlich auch der Niederschlag. Das heißt, was für Niederschlag? Schneeniederschlag, Regenniederschlag, auch Informationen zum Vereisungsrisiko, Schauerrisiko und so weiter. Das ist im Prinzip in dem Meteogramm drin. Und ein Vorteil, den ich wirklich auch sehe und den ich zum Beispiel auch von Mitgliedern bei uns aus dem Verein, wo ich natürlich auch schon öfters vorgestellt habe, wie man uns nutzen kann, welche Vorteile es bietet, was es vielleicht aber auch nicht bietet, kann man ja auch ganz ehrlich sein, was man vielleicht bei einer anderen App bekommt, was man bei uns nicht bekommt. Aber was bei uns wirklich ein Vorteil ist, wir sind sehr transparent, was die Genauigkeit betrifft. Also wir geben wirklich jedem weiter, du hast eine Vorhersage und wir geben an, wie sicher ist die Vorhersage. Und das wird im Prinzip über ein Multimodell dargestellt. Das heißt, wenn du für deinen Flugplatz, für deine oder Punkte entlang deiner Flugstrecke dir das Multimodell anzeigen lässt, bekommst du alle Vorhersagen von allen Wettermodellen, die wir an dem Punkt zur Verfügung haben. Und das bietet dir natürlich als Pilot gibt dir eine sehr wichtige Information, und zwar die Information, wie sicher ist die Vorhersage? Weil du siehst dann, wenn sich alle Modelle einig sind, dann ist eigentlich ziemlich sicher, die Vorhersage wird auch wirklich so sein. Wenn alle zeigen gutes Wetter, dann kann man davon ausgehen, dass auch das Wetter wirklich dementsprechend gut sein wird. Aber wenn 10 Modelle gutes Wetter und 10 Modelle Regen vorhersagen und starken Wind, dann kann man sich sicher sein, okay, ich muss vielleicht kurz vorher nochmal sicherheitshalber schauen und sollte vielleicht meinen Flug noch nicht bis ins Detail planen, weil ich eventuell absagen muss, weil die Vorhersage einfach noch sehr unsicher ist. Und das liefern wir, und das war sozusagen auch immer, ich sage immer, das spricht auch unser DNA eigentlich bei Meteoblue, immer sehr transparent und sehr transparent auch Genauigkeiten nach außen zu transportieren, dass jeder weiß, wie kann er diese Wettervorhersage im Prinzip verwerten, welche Informationen bringt die mir oder wie sehr kann ich mich darauf verlassen.
Ich hatte, wo du davon gerade erzählst, hatte ich gerade so ein Flashback. Gerade als Windy relativ neu war, hatte ich häufig das Gefühl, dass die Vorhersagen gerade bei uns nicht so besonders waren, weil häufig dieses amerikanische GFS-Modell verwendet wurde. Also ich weiß, du kannst es bei Windy selber auswählen, welche Modelle man da angezeigt bekommt. Aber das ist auch teilweise jetzt, ich sage jetzt mal, besser geworden. Aber bei euch, ihr bezieht noch mehr Modelle mit ein.
Das ist im Prinzip auch der Unterschied zwischen Meteoblue und Windy. Also Windy legt eben sehr großen Wert auf die grafische Darstellung, dass man kartenmäßig Wetterdaten bekommt. Eine Kartendarstellung funktioniert aber nur, wenn man einzelne Wettermodelle darstellt, weil nur ein einzelnes Wettermodell korrigiert sich ja sozusagen räumlich auch selber. Also es ist ein physikalisches Modell und schaut dann im Prinzip auch die räumlichen Unterschiede sich an. Unser Modell oder wir haben eben also in Zentraleuropa, in Deutschland haben wir aktuell 25 Wettermodelle. Das heißt, jeder Standort in Deutschland hat eine Vorhersage, die aus einer Kombination von 25 Modellen besteht, also die sogenannte Multimodell. Und da wird im Prinzip für jeden Punkt, den ich abfrage, geschaut, welche Kombination aus diesen verschiedenen 25 Modellen passt denn für diesen Standort am besten anhand der nächstgelegenen Wetterstation. Und basierend auf dieser Kombination wird die Vorhersage gerechnet. Hört sich alles sehr kompliziert an, ist auch tatsächlich sehr kompliziert. Da steckt auch dann im Detail sozusagen KI dahinter. Aber genau dadurch lässt sich unsere Vorhersage selber nicht räumlich darstellen, weil die natürlich punktspezifisch korrigiert würde. Und wenn man die räumlich darstellt, dann gibt es keine schönen Muster. Aber der Mehrwert liegt eigentlich darin, dass man wirklich eine genauere Vorhersage bekommt. Windy hat dahingehend aber trotzdem den Mehrwert, dass man flächenhaft Daten sieht und sich dadurch natürlich auch entlang von Strecken bewegt, innerhalb des Raums sozusagen von A nach B, dann habe ich auf einer Karte erstmal einen sehr guten Hinweis, welche Wetterbedingungen erwarten mich. Vielleicht kann ich nicht genau sagen, ob ich auf 1 oder 2 Grad genau die Temperatur habe, aber ich habe auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Überblick und kann dann eventuell bei Meteoblue eben schauen, wie es standardbasiert die Vorhersage am Ende. Mhm. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Ansätze. Also wir haben auch flächenhafte Darstellungen, wir haben auch Wetterkarten, Aber die zeigen eben auch nur einzelne Modelle, weil man nur einzelne Modelle wirklich flächenhaft darstellen kann. Aber wenn man eben punktspezifisch eine Vorhersage will für einen Flugplatz, dann kann man eben bei uns sozusagen den Best Fit sozusagen, die am besten trainierte Vorhersage sozusagen aus diesen 25 Modellen bekommen.
Wenn wir jetzt mal von dem Flug ausgehen. Also für mich war das dieses Jahr das krasseste Wettererlebnis war, als wir im Mai über die Alpen geflogen sind. Da war ich praktisch gefühlt, also 2 Wochen vorher die ganze Zeit in den Apps drin und dann je näher es zu dem Flug kam, war es teilweise dann irgendwie viertelstündlich. Als wir da in Leutkirch saßen, da saßen alle mit dem Handy in der Hand und haben geguckt, okay, wann geht's nicht und wie sieht's aus? Wie würdest du deine Flugplanung beschreiben, gerade mit den Apps? Du hast ja vorhin auch gesagt, die DWD-Wetter-App benutzt du auch teilweise noch. Wie wäre deine Flugplanung so von grob nach fein, bis du fliegst und vielleicht auch tatsächlich, wenn du fliegst?
Genau, also ein Feature oder eine Funktion, die ich vorher noch nicht genannt habe, die ich aber tatsächlich für Streckenflüge extrem gern nutze, gerade auch in der Vorbereitung. Also wenn ich wirklich weiß, ich möchte in, sage ich mal, 5 Tagen fliegen, in der Woche fliegen, in 2 Tagen fliegen, dann, und es ist ein Streckenflug, dann nutze ich sehr gern die sogenannten Cross-Sections bei uns auf der Website. Weil die geben nämlich die Möglichkeit, ich kann mir wirklich beliebig viele Punkte setzen entlang einer Strecke und kann eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich will zum Beispiel von Leutkirch nach, sage ich jetzt einfach mal, nach Mailand auf der anderen Seite der Alpen fliegen, dann kann ich mir wirklich entlang von, ich kann reinzoomen, ich kann wirklich ziemlich genau entlang von Alpentälern Punkte setzen, wo ich praktisch entlang fliege, also meine Flugroute im Prinzip, die ich geplant habe mit SkyDemon oder ForeFlight, wie auch immer, und bekomme dann entlang von dieser Flugstrecke, die ich mir gesetzt habe, als sozusagen als ein Vertikalprofil das Wetter. Und eben auch die Informationen, die typisch für Meta sind. Das heißt, die Temperatur im Vertikalprofil, die Bewölkung im Vertikalprofil, was dann eben vor allem in Alpen eigentlich interessant ist. Das heißt, dass ich weiß, wo habe ich mit Bewölkung zu rechnen. Das heißt, wo darf ich nicht zu hoch fliegen? Wo muss ich eventuell hoch genug fliegen, weil ich eventuell Nebel habe? Natürlich auch dann, wenn man im Winter fliegt, natürlich Vereisungshinweise, Niederschlagshinweise, auch Wind. Also ich sehe auch im Vertikalprofil, wo ist der Wind, wie stark. Das heißt, man kann im Prinzip auch bei Streckenflügen planen, um eventuell Sprit zu sparen, wie hoch fliege ich, damit ich mehr Rückenwind habe oder damit ich eher weniger Gegenwind habe. Und dann natürlich auch für den Flug über die Alpen sozusagen habe ich auch noch eine Topografie hinterlegt. Das heißt, ich weiß, wie ist im Prinzip die Topografie entlang meiner Flugstrecke und welche Wetterbedingungen habe ich da. Also ich kann auch sehr gut abschätzen, okay, ich habe eine Bewölkung mit einer Wolkenbasis und die Topografie und kann dann sehr gut einschätzen, wie groß ist sozusagen der Abstand zwischen Oberfläche und den Wolken. Und das ist im Prinzip das Tool, was ich sehr gern für Streckenflüge nutze. Wenn es dann natürlich immer näher an den eigentlichen Flug kommt, dann schaue ich natürlich generell mal am Start- und Zielflugplatz und auf Punkten entlang der Strecke nochmal die Cross-Sections an oder allgemein das Wetter, wie entwickelt es sich? Wird es irgendwie unsicherer? Wird die Vorhersage vielleicht aber auch sicherer? Also ich habe einfach Tag für Tag kann ich die Planung immer mehr konkretisieren, weil ich einfach generell hat man, je näher man an den Zeitpunkt kommt, natürlich eine bessere Vorhersage. Ist nicht immer der Fall tatsächlich, aber im Normalfall ist es so und ich habe einfach immer konkretere Wettervorhersagen und ich kann eben immer konkreter planen. Und dann letztendlich, sage ich mal, die wenigen Stunden vor dem Flug schaue ich dann persönlich, also in der Meteorologie nennt man dann das sogenannte Nowcasting, also wie der Name sagt, Now, also jetzt. Ich schaue mir im Prinzip die aktuellen Vorhersagen an, das aktuelle Wetter. Und da nutze ich sehr stark dann eben sozusagen auch in der App, schaue ich mir aktuelle Wetterstationsdaten an. Das heißt, was habe ich an den Wetterstationen für Wind, für Temperatur, meldet es irgendwo Niederschlag und natürlich dann letztendlich auch Radar- und Satellitendaten. Das heißt, wo man dann auch sehr schön aus der Bewegung von den Wolken sehen kann, okay, habe ich eher eine Tendenz, dass die Bewölkung zunimmt? Habe ich eine Tendenz, dass sie abnimmt? Bildet sich irgendwo Niederschlag oder Gewitter? Und das nutze ich eigentlich teilweise im 5-Minuten-Takt, bevor ich fliege. Gucke ich eigentlich die ganze Zeit rein und schaue, okay, löst sich es eher auf, macht es eher zu? Und dann kann ich es eigentlich recht gut abschätzen. Das ist so der typische Ablauf, wie ich eigentlich so mich vorbereite. Und letztendlich während dem Flug, wenn man Internet hat während dem Flug, dann habe ich im Prinzip im Hintergrund auch immer die App offen mit dem Radarbild oder dem Satellitenbild und schaue da immer mal wieder. Und wenn ich gerade sehe, ich habe zum Beispiel Internet, dann schaue ich auch mal, dass ich es wieder aktualisiere. Mhm. Und ich meine, wenn ich dann mal 10 Minuten kein Internet habe, so schnell ändert sich das Wetter dann auch nicht. Aber ich habe im Prinzip immer wieder ein aktuelles Bild und so aktualisiere ich es eben auch mal während dem Flug.
Was für eine Latenz gibt es denn eigentlich bei diesen Daten? Wenn ich im Flug, ich sage jetzt mal taktisch fliegen will, dann muss ich ja wahrscheinlich auch mit ein bisschen Verzögerung einrechnen von den Daten, die da gesammelt wurden, aufbearbeitet wurden und dann bei mir visualisiert werden.
Also ein Radarbild, Satellitenbild gibt es in 5 Minuten Abständen. Zumindest in Deutschland, wenn wir jetzt wieder von Deutschland sprechen. Andere Länder haben andere Wiederholungsraten, das ist natürlich klar. In Deutschland ist es aber 5 Minuten. Und deswegen aktualisiert sich unsere Vorhersage letztendlich auch im 5-Minuten-Rhythmus. Mhm. Weil im Prinzip, man muss so sehen, wir haben eine Vorhersage. Aber wenn jetzt unsere Vorhersage oder unser Modell, unser Wettervorhersagesystem entdeckt im Radarbild, okay, westlich vom Platz entwickelt sich jetzt aber gerade ein Gewitter, dann korrigiert es natürlich auch für den Flugplatz zum Beispiel die Wettervorhersage in einem 5-Minuten-Rhythmus und gibt halt ein gewisses Risiko von einer Gewitterzelle raus oder von Gewitterniederschlägen, weil es eben dann im Radarbild erkennt, okay, da hat es ein Gewitter, dann haben wir vielleicht sogar Westwind. Das heißt, die Gefahr, dass dieses Gewitter über den Platz zieht, ist relativ hoch und dann wird die Vorhersage dementsprechend korrigiert. Und da wäre natürlich eine Latenz von einer Stunde natürlich zu gering, weil in einer Stunde kann natürlich gerade im Sommer mit Gewittern sehr viel passieren. Deswegen ist so generell eine 5-Minuten-Aktualisierung möglich. Ist natürlich bei eher schlechteren Wetterbedingungen natürlich sehr wichtig, bei sehr guten Wetterbedingungen eventuell zu viel, aber Schaden tut es auf jeden Fall nicht.
Klar, wenn auf dem GAFO alles irgendwie in Blau aussieht, dann kann man meistens ohne große Planung losgehen.
Genau.
GAFO ist ein gutes Stichwort. Wie würdest du sagen, hat sich so vielleicht für dich persönlich oder für die Leute aus deinem Umfeld die Flugplanung verändert im Gegensatz zu, wie es früher war? Ich weiß nicht mehr, als ich mit Segelfliegen angefangen habe, hat man uns noch beigebracht, beim Wetterdienst anzurufen und so weiter. Da hatten wir als kleine 16-jährige Knirpse immer mega Respekt vor. Jetzt ist es ja ein bisschen angenehmer geworden. Man kann ein gutes Selbstbriefing mit den Produkten machen, aber heutzutage ist es ja schon anders.
Im Prinzip auch alles, was dieses Briefing beim Deutschen Wetterdienst betrifft, ist natürlich, da ist auch der größte Unterschied sozusagen zwischen den privaten Wetterdienstleistern und dem DWD. Also Meteoblue, Windy sind natürlich Apps, die können vermutlich fast alles liefern, was der DWD auch liefern kann. Aber natürlich ist der Unterschied einfach dahingehend, dass Meteoblue und Windy eher ein unterstützendes Tool sind für Piloten. Das heißt, man kann das wirklich nutzen, man kann sich da alle Informationen rausziehen. Aber natürlich ersetzt sozusagen Meteoblue und Windy nicht die sozusagen klassische und zertifizierte Wetterbriefings. Das löst auch öfter Diskussionen aus und da gibt es natürlich auch keine, also ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, wie die rechtliche Grundlage ist, weil es wird natürlich oft gefragt sozusagen, okay, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt einen Unfall habe mit dem Flieger, wenn ich irgendwie mit einem Rückenwind lande und die Vorhersage war falsch oder wie auch immer, dann muss man sich ja auch vor der Versicherung irgendwie rechtfertigen und sagen, ich habe mich aber mit dem Wetter befasst und es war anders vorhergesagt oder wie auch immer. Man kann natürlich immer an Probleme stößen. Das wünscht man natürlich keinem, aber das kann natürlich immer dazu kommen. Und da ist natürlich ein zertifiziertes Wetterbriefing wie vom Deutschen Wetterdienst. Ich glaube, die haben auch sozusagen Logfiles, wo man wirklich nachweisen kann, ich habe mich an dem Tag vor meinem Flug mit dem Wetter befasst und habe mich sozusagen da informiert. Also die Versicherung kann mir sozusagen auch nicht vorwerfen, dass ich mich unzureichend informiert habe zuvor. Das ist natürlich mit so Apps wie von Meteo Blue und Windy im Prinzip nicht möglich. Das ist eine handelsübliche App, wo einfach nur unterstützend den Piloten Informationen geben. Aber natürlich merken wir auch, dass die Nutzerzahlen zunehmen, weil natürlich nicht mehr dieses sehr konservative Denken, wie es früher war, vor jedem Flug muss ich eben, wie du gerade gesagt hast, beim DWD anrufen und mich informieren und ein Wetterbriefing einholen, sondern es ist schon alles inzwischen sehr offen gestaltet und jeder hat praktisch die freie Wahl der App-Nutzung. Und man muss natürlich sagen, wenn man es natürlich beim DWD nutzen will, muss man dafür zahlen. Wetter-Apps bieten natürlich zumindest einen kostenlosen Einstieg. Man kann vielleicht nicht alles nutzen, aber man kann sich zumindest schon mal grundlegend zur Wetterinformation oder zur Wettersituation informieren.
Ja, das stimmt. Und ich denke auch, dass die DWD-Wetter-App zum Beispiel jetzt so in Anführungsstrichen gut oder nett bedienbar geworden ist, liegt bestimmt auch an der Konkurrenz durch euch. Sonst wäre da wahrscheinlich nicht so der Druck da gewesen, solche Produkte überhaupt anzubieten.
Glaube ich tatsächlich auch. Hatte ich auch mal vor ein paar Jahren, war ich auf einer Konferenz in der Schweiz, wo auch Meteo Schweiz dabei war und auch der Verantwortliche für die App von Meteo Schweiz, was ein sehr interessanter Vortrag war und wo auch sehr gut rauskam, dass sie wirklich die App und die haben da auch sehr eng mit dem Deutschen Wetterdienst zusammengearbeitet. Also das war auch ziemlich zur gleichen Zeit, dass sich die App vom Deutschen Wetterdienst entwickelt hat oder auch weiterentwickelt hat, weil einfach der Druck im Prinzip von privaten Wetterdiensten immer größer wurde, die natürlich sich stark darauf fokussieren. Sie wollen im Prinzip alles schön grafisch aufbauen. Sie wollen viel Information, viel Funktionalität anbieten und dadurch eben auch viele Leute anziehen. Und dadurch merken natürlich die nationalen Wetterdienste, sie müssen nachziehen. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist mit Sicherheit auch dem geschuldet, dass immer mehr Druck sozusagen von den privaten Wetter-Apps kommt. Und da gibt es ja noch viel, viel mehr als Meteo Blue und Windy auch. Ich will nicht wissen, wie viele Wetter-Apps im App Store oder im Google Play Store gibt. Ja.
Richtig. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ein Thema, wo man heutzutage eigentlich gar nicht mehr so wirklich drumherum kommt, das Thema KI. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei euch natürlich auch da, wo große Datenmengen bearbeitet werden, da ist KI perfekt. Wie unterstützt euch KI jetzt schon bei der ganzen Berechnung?
Eigentlich genau bei dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe mit dem Multimodell, also dass man diese standardgenauen Vorhersagen macht. Weil das ist genau das Thema, dass man hat sehr viel Wettermodelle. Jedes Wettermodell hat für jeden Punkt auf der Erde eine andere Vorhersage. Jedes Modell schätzt die Wetterbedingungen anders ein. Und natürlich kann man sich jetzt auf ein Wettermodell verlassen und kann sagen, ich vertraue dem Wettermodell, das hat mich nie im Stich gelassen. Aber natürlich hat jedes Modell seine Stärken und Schwächen. Es gibt die Icon-Modelle vom Deutschen Wetterdienst, die sind natürlich sehr gut, vor allem auf dem europäischen Markt, sehr gut in den Regionen in Deutschland. Das GFS vom amerikanischen Wetterdienst hat natürlich besonders Stärken auf dem nordamerikanischen Kontinent. Wenn man natürlich überall wieder unterschiedliches Klima hat, wo man wieder zur Frage vom Anfang kommt, zum Thema Klima. Also jedes Wettermodell hat Stärken und Schwächen in verschiedenen Regionen, bei verschiedenen Wetterbedingungen. Und irgendwo unterscheiden sie sich extrem, aber auf der anderen Seite ergänzen sie sich auch. Und deswegen haben wir eben vor vielen Jahren am Anfang von Meteo Blue gesagt, wir wollen nicht nur ein Modell nutzen, wir wollen im Prinzip ein Multimodell aufbauen. Und natürlich muss man bei diesen vielen Berechnungen, von diesen vielen Kombinationen, muss man im Prinzip auf KI zurückgreifen. Weil auf der einen Seite hat man schon die Wettermodelle, die rechnen viele Stunden, weil die natürlich sehr, sehr viele Wetterpunkte vertikal, horizontal um die ganze Erde berechnen. Die brauchen schon sehr lang. Wenn man jetzt noch sehr lange brauchen würde, dass man noch die Modelle irgendwie kombiniert, dann wäre das Wetter schon längst durch, bis man überhaupt mit allen Berechnungen fertig ist. Deswegen setzen wir speziell bei Meteoblue hier eigentlich auf KI und die KI berechnet sozusagen die bestmögliche Kombination für diesen Punkt und gibt diese Modellkombination dann ins Vorhersagesystem weiter und basierend darauf wird dann die Vorhersage berechnet, basierend auf dieser Kombination.
Okay, und wie sehr vertraut ihr der KI? Weil jeder, der mit ChatGPT schon rumgespielt hat, weiß, dass der nach 3 Sätzen anfängt, irgendwie zu hypnotisieren.
Ja, also wir, ich habe es auch vorhin bei der Transparenz angesprochen, wir legen sehr großen Wert drauf auf Transparenz und Genauigkeit. Und die kommunizieren wir auch nach außen. Das heißt, dieses KI-Modell, was wir auch schon vor einigen Jahren entwickelt haben, das wurde natürlich ausreichend verifiziert. Also wir haben wirklich das in mehreren Studien weltweit im Prinzip verglichen und geschaut, bringt es denn wirklich einen Mehrwert? Profitieren wir wirklich davon oder können wir eigentlich auch wirklich ein einzelnes Modell nehmen oder vielleicht 3 Modelle und die immer in derselben Kombination verwenden? Und wir haben aber festgestellt, dass es insgesamt eine Fehlerverbesserung von doch 25 bis 30% weltweit gibt. Und das hat uns eigentlich auch dafür veranlasst, okay, wir vertrauen dem. Und natürlich gibt es dann auch wieder einen Algorithmus, der wiederum die KI selber kontrolliert und natürlich schaut, okay, macht es noch Sinn, was die KI herausgibt? Weil das große Problem bei KI ist einfach, dass es halt keine Physik selber hinter sich hat. Natürlich wird die KI auf den Outputs von den physikalischen Modellen trainiert, aber die KI verwendet natürlich keine Physik selber. Also man kann sich das sehr gut vorstellen, wenn man sich überlegt, man lässt einen Ball, hat es in der Hand und lässt diesen Ball fallen, 100 Mal. Der wird 100 Mal auf den Boden fallen. Also es wird nie die Situation geben, zumindest solange wir uns auf der Erde befinden, dass der nach oben fliegen wird oder seitlich weg. Der wird immer nach unten fallen. Ein physikalisches Modell würde dir auch nie was anderes sagen. Das physikalische Modell würde in 100 von 100 Fällen auch sagen, der Ball fällt nach unten aufgrund der Gravitation. Ein KI-Modell hat aber immer eine gewisse Unsicherheit drin und dieses KI-Modell kann tatsächlich auch in wenigen Fällen von den Hunderten auch mal sagen, der Ball wird nicht nach unten fallen, sondern nach links und rechts, weil es gibt natürlich immer eine gewisse Unsicherheit und diese KI, und das ist sozusagen auch ein bisschen das Gefährliche an der KI, man weiß nicht so richtig, was sie genau macht. Man trainiert die KI, aber was in der KI dann tatsächlich abläuft, weiß man nicht. Und das ist ein sehr anschauliches Beispiel, wo man die Stärken und Schwächen von KI eigentlich sieht. Man hat auf der einen Seite sehr schnelle Rechenleistung, also man kann KI sehr gut einsetzen, um komplizierte Prozesse sehr schnell rechnen zu lassen. Aber auf der anderen Seite muss man es immer sehr kritisch anschauen und überprüfen, weil es gibt einfach gewisse Unsicherheiten.
Ja, das glaube ich. Aber klar, die Modelle werden da auch immer besser und ihr nutzt es. Eure Vorhersagen sind tatsächlich immer sehr transparent. Das schätze ich auch, diese kleinen Wassertropfen, die man da immer sieht, so passt das oder passt das nicht oder nehme ich doch lieber den Schirm mit. Jetzt mal, wenn ich Pilot bin, frisch aus der Ausbildung, so wie ich. Ich habe in der Ausbildung das klassische Modell mit, ich logge mich beim flugwetter.de ein und so, gucke mir irgendwelche Bilder und irgendwelche Metas an und verstehe eigentlich nur die Hälfte, tue aber so, als ob ich alles verstehe. Wie schaffe ich den Umstieg auf eine Flugvorbereitung, meinetwegen auch in Kombination mit der Flugwetter-App, so dass ich ein schönes Lagebild habe?
Ja, gerade nach der Ausbildung, glaube ich, und da bin ich jetzt natürlich sicher kein gutes Beispiel, weil ich habe es natürlich über Jahre hinweg gelernt und mich damit auseinandergesetzt, kenne natürlich auch das Wettergeschehen an sich. Also ich sage natürlich, ich bin jetzt auch keiner, der Wolken lesen kann. Also ich habe jetzt auch keine Begabung dafür, rauszuschauen, und sehe eine Wolke und weiß genau, ah, jetzt kommt ein Wetterumbruch. Also, aber ich kann im Prinzip die Hintergründe davon verstehen und kann im Prinzip Wetterdaten aus Apps sehr gut, würde ich mal sagen, interpretieren. Aber zum Beispiel, und das ist der Punkt, ich spreche auch sehr oft mit älteren Piloten bei uns aus dem Verein, die schon, keine Ahnung, 40 Jahre fliegen, vielleicht sogar schon 50 Jahre fliegen, wo man einfach merkt, die haben diese Erfahrung, vor allem auch lokal. Also die kennen sich einfach zum Beispiel jetzt bei uns hier in der Gegend, im Oberrheingraben am Schwarzwald, kennen die sich extrem gut aus. Wenn die irgendwelche Wolkensituationen sehen, dann erkennen die sofort, ah, da kommt eine Kaltfront, nachher sollte man nicht mehr fliegen, nachher regnet es und so weiter. Also Sachen, wo ich auch merke, es hat viel mit Erfahrung zu tun. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, den man auch sowohl, wo man in Flugvereinen von älteren Mitgliedern profitieren kann, also vor allem Flugschüler, wovon die profitieren können und was meiner Meinung nach auch sehr wichtig in der Flugausbildung ist, dass man sich vielleicht auch mal öfter mit einem Fluglehrer hinsetzen sollte und sich in die Wetter-App schauen sollte und vielleicht auch der Fluglehrer weitergibt, was schaut er sich denn immer an? Wie interpretiert er spezifische Sachen oder vielleicht auch so kleine Features weitergibt an den Flugschüler, wo man vielleicht eben zum Beispiel Unsicherheiten sehr gut abschätzen kann. Dass man im Prinzip sagen kann, okay, eine Wetter-App kann jeder schauen, aber dem Flugschüler auch mitzugeben, wie erfährst du oder wie kannst du am besten abschätzen, wie sicher ist die Vorhersage? Sollte ich eher nochmal die Vorhersage hinterfragen? Sollte ich vielleicht eher nochmal Stunden vor meinem Flug nochmal genauer reinschauen? Einfach so ein bisschen einerseits die Erfahrung von älteren Mitgliedern, von der man profitieren kann, aber auch praktisch Fluglehrer, die das sozusagen auch an Flugschüler weitergeben können. Also ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung, die man jetzt sagen kann zu Flugschülern, nutzt immer genau das, nutzt immer genau die App, dann passiert nie was, sondern wirklich auch so ein bisschen die Flugschüler an die Hand zu nehmen und zu zeigen, was sind die Features, ihr solltet nicht nur an den Himmel schauen, ihr solltet aber auch nicht nur in der App schauen und wenn ihr in die App schaut, was solltet ihr euch anschauen, um vielleicht Unsicherheiten extrem gut abzuwägen, weil das ist letztendlich in der Fliegerei das A und O. Wenn ich kann fliegen, wenn es gutes Wetter ist, ich kann nicht fliegen, wenn schlechtes Wetter ist, aber wenn ich irgendwie einen Mix aus beiden vorhergesagt bekomme, dann ist es A und O, dass ich das möglichst gut abschätzen kann und im Zweifel lieber meinen Flug absage, wie wenn ich eventuell auf ein Modell vertraue und sehe, es wird schön und am Ende wird es eher schlechtes Wetter.
Ja, dann ist wieder dieser berühmte Satz, man wünscht sich am Boden, man ist am Boden und wünscht sich in die Luft. Ist besser als andersrum. Du hast es gerade gesagt, die alten Hasen, die können die Bedingungen bei euch am Platz praktisch durch einmal in den Himmel gucken sehen. Siehst du denn als Stadtklimatologe eine Veränderung in diesem Bereich? Also klar, Urbanisierung ist da ein Thema, Klimawandel an sich ist ein Thema. Hat sich das Klima in eurem Bereich stark verändert?
Ich würde sagen, die klimatischen Veränderungen merkt man in der Fliegerei nicht so wirklich, weil es wirklich über sehr lange Zeiträume passiert. Natürlich wird man in Zukunft vielleicht feststellen, dass durch wärmere Bedingungen hat man einfach generell, ich will jetzt nicht behaupten, dass man das wirklich einen merklichen Einfluss hat, dass wärmere Temperaturen zu erwarten sind. Dadurch nimmt die Luftdichte halt ab und dadurch sozusagen nimmt die Dichtehöhe zu und wir haben schlechtere Flugeigenschaften. Das könnte natürlich in Zukunft passieren, würde ich jetzt aber nicht behaupten, dass es wirklich einen merklichen Einfluss auf das alltägliche, die alltäglichen fliegerischen Tätigkeiten in der allgemeinen Luftfahrt hat. Weil wir doch eher vom Wetter geprägt sind, also von den alltäglichen oder stündlichen Änderungen wie vom Klima selbst. Also das wird in Zukunft auch immer die Oberhand in der Fliegerei haben. Natürlich hat das Klima wiederum Einfluss auf das Wetter. Das heißt, die Tendenz ist dafür da, dass eher Starkniederschläge zunehmen, was natürlich auch die Fliegerei betrifft. Das sind natürlich alle Tendenzen, die man berücksichtigen muss. Aber so generell wird eher das Wetter uns auch in Zukunft noch eher beschäftigen wie das Klima selber. Aber natürlich hat, und das stellen auch wir am Flugplatz Freiburg fest, wenn man auf den berühmten Anflug auf die Piste 3-4 bei uns eingeht, da stellt man wirklich fest, dass der Mensch und die Urbanisierung doch einen Einfluss auf die Fliegerei hat. Zwar sehr lokal, aber es ist doch da, weil wenn man bei uns auf die Piste 3-4 anfliegt, und das ist meistens die Hauptanflugrichtung, einfach durch die Lage, durch Westwind-Lage und einfach auch aus den Sicherheitsaspekten und Lärmaspekten, weil man in die andere Richtung würde man immer über die Stadt starten, und dann ist natürlich eine höhere Lärmbelästigung in der Stadt, und natürlich, wenn man Probleme hat nach dem Start, hat man weniger Fläche auszuweichen. Deswegen ist auch bei einer geringen Rückenwindkomponente eigentlich immer noch die Piste 3-4 im Betrieb. Aber da stellt man eben fest, so ab der Mitte des Gegenanflugs Piste 3-4 nimmt eben die Bebauung in Freiburg sehr stark zu. Und da merkt man wirklich im Sommer, in den Sommermonaten, wie sich die Stadt stark aufheizt, vor allem so in den Nachmittagsstunden. Und man fliegt über die Stadt und merkt sofort, wie die Turbulenz zunimmt. Also man merkt wirklich, wie, also es ist im Prinzip wie eine Herdplatte, wo warme Luft aufsteigt, und das ist tatsächlich ein merkbarer Effekt, den man jetzt zum Beispiel im November, im Winter nicht mehr hat oder zumindest nicht mehr so stark. An sehr schönen Tagen natürlich schon auch noch, wenn man sehr viel Sonneneinstrahlung hat, aber im Sommer ist es sehr stark merkbar, und da sieht man eben, wie der Mensch im Prinzip durch Bebauung, durch Städte im Prinzip auch einen Einfluss auf die lokale Fliegerei hat. Und natürlich auch das Thema Wind ist auch in Freiburg ein interessantes Thema, oder auch in allgemeinen Flugplätzen mit einer sehr nahen Lage an der Stadt, weil bei uns wurde vor ein paar Jahren das Stadion vom SC Freiburg direkt neben den Flugplatz gebaut. Es wurden neue, auch recht nah an den Flugplatz, neue Gebäude von der Universität Freiburg gebaut. Und du merkst wirklich, wenn du startest, und du hast bei uns sehr oft Südwestwind, das heißt so eine leichte Querkomponente. Und wenn du startest, hast du am Boden im Prinzip ruhige Bedingungen, weil du sozusagen im Lee von den Gebäuden bist oder vom Stadion. Und wenn du rausstartest und über praktisch die Gebäudehöhe, also kurz nach dem Start, merkst du oft Turbulenzen, einfach durch die Verwirbelung, durch die Gebäude oder auch einfach, auch wenn es eine sehr laminare Strömung wäre, es treibt dich einfach ab. Also du merkst einfach Unterschiede, wo du einfach merkst, die Urbanisierung, der Bau von Gebäuden, der hat einfach einen Einfluss auf die lokale Fliegerei. Ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass das besonders negativ ist oder dass es gefährlich ist oder sonst irgendwie was, aber man merkt einfach, der Faktor Mensch in Verbindung dann mit dem Stadtklima sozusagen kann doch einen Einfluss auf die lokale Fliegerei haben.
Ja, das sind so diese Feinheiten, über die man sich häufig gar nicht Gedanken macht, wenn man einen fremden Platz anfliegt. Wie ist die Bebauung drumherum? Wie ist die Geländesituation drumherum? Von wo könnte es einen Schlag geben? Ne? Das ist bei uns am Stade genauso. Wir haben auch mehrere Hangar. Und wenn wir einen schönen Südwestwind haben, dann genau am Aufsetzpunkt, da treffen dich dann die Wirbel. Klar, wir Flugschüler werden darauf vorbereitet. Wir wissen das. Aber wenn du platzfremd bist, dann weißt du das halt nicht. Und das schadet es nicht, wenn man sich vorher mal Gedanken gemacht hat, was könnte denn da sein, wenn man denn Informationen hat, was da so in der Umgebung rumsteht.
Genau, also das ist letztendlich auch generell Flugvorbereitung A und O. Aber auf solche Faktoren schaut natürlich eigentlich, also kein Flugschüler wird darauf vorbereitet, schaut euch die lokale Bebauungssituation an. Ist ja auch ein bisschen, ja, man mag vielleicht sagen, wäre ein bisschen too much, aber letztendlich merkt man doch immer wieder, wenn man gerade mal so einen Stoß von links oder von rechts bekommt, oder es ist ja auch kann ja auch die umgekehrte Situation sein, dass man von starkem Wind dann in sozusagen in ein Lee von einem Gebäude reinfliegt, dass man dann auf einmal versetzt wird, weil man eigentlich einen Wind gegensteuert, den es dann am Boden gar nicht mehr gibt. Und ja, das sind interessante Effekte und letztendlich spannende Effekte, die menschengemacht sind und das lokale Klima eigentlich am Flugplatz letztendlich beeinflussen. Mhm.
Ja, damit sind wir jetzt eigentlich am Ende von unserem Interview. Zum Schluss habe ich jetzt noch mal eine Frage, wo du dich entscheiden musst. Jetzt setzt du mal deine Meteo Blue Kappe ab und deine Pilotenkappe auf Und sagst mir einfach mal mit ganz ehrlich, mit welcher App fliegst du und warum?
Also ich müsste jetzt natürlich sagen, dass ich immer Meteo Blue nutze und nur Meteo Blue nutze und das natürlich die beste App ist. Ich nutze natürlich Meteo Blue, ja, aber es ist tatsächlich so, was wir vorhin bei der Flugvorbereitung hatten. Bei der Flugvorbereitung nutze ich eigentlich immer Meteo Blue, wirklich die Vorhersage mir anzuschauen. Also auf der Ebene jetzt, ich will in 2, 3, 4, 5 Tagen fliegen und will wissen, wie wird allgemein das Wetter, weil da vertraue ich einfach auf unsere Vorhersage und letztendlich weiß ich aus persönlichen Gründen, wie unsere Vorhersage funktioniert und vertraue darauf. Aber wenn es dann wirklich, was ich vorhin gesagt habe, in so die paar Stunden vorm Flug, das heißt Radar, Satellitenbilder und so, oder auch dann einen Tag vorher, da nutze ich tatsächlich dann auch Daten vom DWD, da schaue ich ins Scaphor rein, schaue mir auch so diesen handgeschriebenen Text an, sozusagen für die verschiedenen Flugregionen. Und letztendlich Radar und Satellitenbilder bin ich persönlich Fan von Windy. Also da bin ich ein totaler Fan von den Radardaten und das ist sozusagen auch das, was ich während dem Flug dann immer offen habe, wo ich immer wieder aktualisiere. Also man sieht, ich bleibe natürlich treu, aber ich nutze auch, alle anderen haben auch ihre Daseinsberechtigung.
Du nutzt das Beste von jedem.
Genau, kann man so sagen, ja.
Sehr schön. Ja, gibt es noch etwas, was du den Hörern mitgeben möchtest? Bevor du darauf antwortest, ich gehe davon aus, Meteo Blue finde ich in jedem guten App Store.
Ja.
Die Website ist meteoblue.com, oder?
Genau, ja.
Wunderbar, packen wir also alles in die Shownotes. Wenn ihr da mal reingucken wollt, ich kann es empfehlen. Schaut in den App Store, schaut es euch im Browser an. Es ist echt spannend zu sehen. Wolltest du noch irgendwas loswerden?
Ja, was ich noch mitgeben kann, ist im Prinzip wirklich, und mich interessiert es natürlich aus rein beruflicher, aus rein privater Sicht das Wetter immer, aber was ich wirklich jedem mitgeben kann, und jeder Flugschüler hat so ein bisschen Angst bei der Theorie immer vor dem Fach Meteorologie. Aber letztendlich begleitet dieses Fach einen jeden Tag, auch jeden Nichtflieger jeden Tag. Und wenn man so ein bisschen Grundverständnis hat dafür und sich ein bisschen dafür interessiert, und es ist ein spannendes Thema, dann kann ich einfach nur jedem Piloten, jedem Flieger mitgeben, es ist ein spannendes Thema. Und wenn man sich da ein bisschen vertieft und ein bisschen dran bleibt, dann ist es eigentlich wie Fahrradfahren und man verlernt es eigentlich nie. Und letztendlich ist das einer der Kernstützen in der Fliegerei. Weil wenn das Wetter nicht mitspielt, das können wir nicht beeinflussen. Und letztendlich liegt es an uns, dass wir uns richtig drauf vorbereiten und kann letztendlich, wenn man es so sagen will, über Leben und Tod entscheiden. Und deswegen ist es nicht nur ein gefürchtetes Fach in der Theorie, sondern auch ein extrem spannendes Thema. Und nicht umsonst sagt jeder, Wetter ist immer ein gutes Smalltalk-Thema. Und deswegen mit Sicherheit auch ein gutes Thema in der Fliegerei.
Das stimmt, kann ich nichts hinzufügen. Keine Angst vor Meteorologie. Nico, vielen Dank fürs Gespräch. Das war wirklich spannend. Und für euch da draußen, schaut euch Meteo Blue an. Ihr werdet da bestimmt was für euch finden. Macht's gut. Danke, Nico.
Tschüss, danke, gerne.